Auch alle ganz herzlich begrüßen heute. Wir sind heute in der zweiten Predigt unserer Serie All In. Es geht um mehr. Heute geht es um mehr als körperliche Wiederherstellung. Wir lesen den Text aus Markus, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Ich lade euch ein, eure Bibel hervorzunehmen, mitzulesen, wenn ihr sie dabei habt. Markus 2, Vers 1, da steht: Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Jesus kommt zurück nach Kapernaum. Er wohnt da wahrscheinlich im Haus von Petrus. Und als das bekannt wird, gibt es einen Volksauflauf. Die Menschen kommen und sie wollen Jesus hören. Was hat Jesus so angezogen? Waren es seine Wunder, die Heilungen? Steht hier, und er sagte ihnen das Wort. Das, was die Menschen angezogen hat, war die Predigt von Jesus. Es war das Wort Gottes. Und ich glaube, auch heute noch ist es das Wort Gottes, das Menschen anzieht. Und jetzt kommen hier ein paar Freunde mit ihrem Kollegen, der gelähmt ist. Und sie wollen diesen gelähmten Mann zu Jesus bringen. Und es steht hier: Sie brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Dieser Gelähmte erscheint irgendwie wie ein Toter, oder? So auf einer Bahre, wird von Vieren getragen, so unbeweglich. Sagt nichts. Ich kann mir in den Sinn, in Amerika gab es mal einen alten Professor, der hat jedes Semester seine Schüler, er war Professor für Predigtlehre, seine Studenten jedes Semester mitgenommen auf den Friedhof. Und zwar auf einen Platz gestellt, wo man ganz viele Grabsteine sehen konnte. Und dann gab der Professor diesen Studenten den Auftrag: Und jetzt predigt zu diesen Gräbern, so gut ihr könnt, und macht, dass die wieder auferstehen. Nun, die dachten natürlich, das ist ein Witz, oder? Aber der Professor meinte es todernst. Und so begannen die peinlich berührt so zu predigen und gaben sich dann Mühe und predigten, und natürlich hatten sie keinen Erfolg. Und dann sah dieser Professor seine Studenten an und sagte: Und das ist eine tiefe geistliche Wahrheit des Evangeliums. Menschen ohne Gott sind von Geburt an tot. Tod in ihren Sünden, und da können wir noch so gut predigen, die werden nicht mehr auferstehen. Nur das Wort Gottes kann Menschen lebendig machen. Nun, dieser Gelähmte ist natürlich nicht tot, aber die Freunde von ihm sind die einzige Hoffnung für ihn, Gott zu begegnen. Und so bringen diese Freunde diesen Mann zu Jesus. Aber sie können es zuerst nicht, weil da sind so viele Menschen, die den Weg versperren. Dann gehen sie wahrscheinlich via Außentreppe hoch, und dann sehen wir eine unglaubliche kriminelle Energie. die nehmen so richtig das Dach auseinander. Das war ein ganz Flicker. Aber dann lassen sie diesen Gelähmten runter auf der Bahre, wörtlich auf einem Mätteli, schlechteres Wort für Bett wird da verwendet. Sie lassen ihn runter. Haben mir so die Frage gestellt, wenn die ja sich so viel Mühe geben, so viel Energie aufwenden, wie viel Energie sind wir bereit aufzuwenden für unsere Freunde, dass sie Gott begegnen können? Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wie viel Aufwand geben wir, dass Menschen dorthin kommen, wo Jesus in ihrer Mitte ist? Das kann hier im Gottesdienst sein, einer evangelistischen Veranstaltung, im Glaubensgrundkurs, nächsten Samstag, im Jugendgottesdienst. Wie viel sind wir bereit, dass unsere Freunde Jesus begegnen dürfen? Ich habe schon erlebt, wie Menschen dann im Gottesdienst waren und dann haben sie gesagt, ich habe hier Frieden erlebt. Es hat so gut getan. Wenn Menschen so in die Gegenwart Gottes kommen, dann geschieht etwas. Denn Jesus ist mitten unter uns und Gottes Wort bewegt jetzt etwas. Manche lehnen es dann ab, das kann es auch geben. Und andere werden vom Tod zum Leben erweckt, geistlich gesprochen. Nun aber warum ist es eigentlich so, dass diese Freunde dieses Haus auseinandernehmen? Was ist das Problem? Das Problem wird uns beschrieben in Vers 4. Sie konnten nicht zu Jesus wegen der Menge. Wegen den Menschen, die bereits bei Jesus sind. Stell mir da so die Frage, kann das auch heute passieren, dass diejenigen, die schon bei Jesus sind, andere davon abhalten, zu Jesus zu gelangen? Oh ja. Ich kann heute mit Menschen über den Glauben sprechen, dann sagen mir die, also mit dem Christentum brauchst du mir gar nicht zu kommen. Ja, wieso? Ja, wegen den Kreuzzügen. Oder Religion, ohne Religion wäre sowieso alles besser. Mehr Frieden und so. Denke ich, ja gut, also 93% aller Kriege in der Geschichte sind nicht religiösen Ursprungs, hat man herausgefunden. Ah ja. Ja, aber was ist mit dem Prunk des Papstes? Ja, der Papst ist jetzt auch nicht mein Idol. Und mit der Pädophilie einiger Priester. Wir sehen, es sind die Menschen, die irgendwie schon bei Jesus sind, die andere davon abhalten. Da sagen wir, die sind nicht gläubig in unserem Sinn. Ja, die Menschen da bei Jesus waren auch nicht alle gläubig. Da gab es viele Kritiker und Zweifler. Das sind diejenigen, die schon bei Jesus sind. Und dann gibt es auch ganz persönliche Beispiele, wenn jemand sagt, oh, die da in den Freikirchen sind doch alles Heuchler. Weißt du, am Sonntagmorgen tun die so fromm, aber du müsstest die mal erleben unter der Woche. Für Streitigkeiten muss ich nicht killen. Und ich glaube, es gibt auch ganz, 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 ganz gläubige Menschen, die andere vom Glauben abhalten. Die wirklich es ganz ernst meinen. Stell mir so vor, heute Morgen kommt jemand in unsere Versammlung und man sieht es dieser Person an, dass sie nicht so ganz gläubig angepasst erscheint. Kann man sich jetzt etwas vorstellen, oder? Wie würden wir da reagieren? Haben wir Platz? Vor etwa 7 Jahren kam ein junger Mann in unsere Gebetsstunde. Mittwochabend. Er hatte so einen Pullover an mit 4 Buchstaben, wo jeder, der Englisch kann, wusste, dieser ist wohl nicht ganz gläubig in unserem Sinn. So. Und dann hat es mich sehr bewegt zu sehen, wie unsere Leute hier reagiert haben, gewisse. Die Blicke verächtlich, schon ein paar Jahre her. Das hat mich bewegt. Ja, warum hat sich dieser junge Mann in unsere Gebetsversammlung verirrt? Und doch, wir können der Grund sein, dass andere Menschen ausgeschlossen werden. Wenn jemand kommt, vielleicht sagen wir, so wie du angezogen bist, so läuft man nicht um. Und wir schließen andere aus. Ich bin sehr dankbar, dass die Freunde da nicht einfach aufgeben, so, sondern sie geben alles und sie finden einen Weg, trotzdem zu Jesus zu gelangen. Und als die nun bei Jesus sind, sagt Jesus zum Gelähmten, Vers 5, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da denke ich so, hey Jesus, hast du nicht begriffen, um was es geht? Da? Ich meine, die bringen da ihren Freund, lassen den runter, der ist gelähmt. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, klar, sie haben nicht genau gesagt, was sie wollen. Aber es ist offensichtlich, oder? Man kann auch ohne Worte sprechen. Stell mir so vor, wie dieser Gelähmte heute leben würde und dann sagt er, danke Jesus, Sündenvergebung ist okay, aber ich habe ein dringenderes Problem. Ich kann nicht laufen. Jesus, verstehst du denn nicht, was wirklich mein Wunsch ist? Oh ja, Jesus versteht, was wirklich der Wunsch ist. Denn Jesus weiß etwas, was dieser Gelähmte hier nicht weiß. Nämlich, dass sein Hauptproblem nicht ist, nicht gehen zu können, sondern sein Hauptproblem ist die Sünde. Das Hauptproblem von uns Menschen ist die Sünde. Jesus will nicht nur die äußeren Symptome bekämpfen, er will die Ursache angehen. Unser Hauptproblem als Menschen ist die Sünde. Die Sünde besteht darin, dass wir Gott ignorieren, gegen Gott rebellieren, sagen, wir brauchen keinen König in unserem Leben, ich bin mein eigener König, ich bin die Mitte meines Lebens. Ich brauche niemand anderes in dieser Mitte meines Lebens. Jesus sagt hier nicht, aha, Entschuldigung, hab's gerade nicht so richtig gesehen, du bist ja gelähmt. Ja, ich weiß, du möchtest gerne geheilt werden, Entschuldigung, kann ich leider nicht bieten, aber ich vergebe dir deine Sünden. Sagt er nicht. Jesus sagt, aha, du hast diesen Wunsch, aber dieser Wunsch ist viel zu klein. Kann noch viel mehr tun. Der Wunsch des Gelähmten ist nicht zu groß, er ist zu klein. Wer gelähmt ist, will mit jeder Faser seines Lebens wieder gehen können. Wahrscheinlich hat dieser Gelähmte wieso gedacht, wenn ich nur wieder gehen könnte, dann wäre ich glücklich. Dann würde ich nie mehr klagen. Dann. Vielleicht gibt es heute Morgen auch Menschen unter uns, die haben wie so diesen Gedanken in sich. So, wenn ich nur dann. Oder wenn ich nur endlich aus der Schule wäre, dann wäre ich wieder wirklich glücklich. Wenn ich nur keine Prüfungen mehr hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn meine Lehre endlich beendet wäre, dann wäre ich glücklich. Oder andere denken vielleicht, oh, wenn ich nur endlich auch einen Partner hätte, dann. Wenn ich auch verheiratet wäre, dann. Oder wenn ich keinen Partner hätte, dann. Wenn ich einen anderen Partner hätte, dann. Oder wenn ich nur beruflich erfolgreicher wäre, ein bisschen mehr verdienen würde, dann. Auch ein Ferienhaus hätte, dann. Oder ja, wenn ich körperlich geheilt würde, dann. Wenn ich keine Migräne mehr hätte, dann. Wenn ich keine Rückenschmerzen mehr hätte, dann. Wenn ich nicht behindert wäre, dann. Vielleicht haben wir wie so eine große Sorge in unserem Leben. Denken, wenn das nicht wäre, diese eine Sache, dann wäre ich wirklich glücklich. Dann würde ich nie mehr klagen. Wenn, dann. Die Frage ist, wären wir dann wirklich glücklich? Wirklich? Es gibt eine Autorin in Amerika, die hat ein bisschen beobachtet, wie das mit den Schauspielern und so sich verhält. Es gibt ja in Amerika viele berühmte Schauspieler. Die haben es wirklich zu etwas gebracht. Und sie hat so beobachtet, die waren oft, waren das so Nobodies, so ja, Kleinschauspieler, so, und so. Die mussten richtig hart arbeiten und die hatten einen großen Wunsch, Karriere zu machen. Wenn ich auch erfolgreich wäre, dann wäre ich wirklich glücklich. Kam kaum über die Runden, mussten schauen, dass sie ihre Rechnungen bezahlen konnten und dann wurden sie entdeckt. Und jetzt waren sie wirklich glücklich. Diese Autorin sagt, nein, die waren dann noch viel unglücklicher als vorher, unerträglich. Sie schreibt, ich habe Mitleid mit den Stars. Echt, früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten. Sie arbeiteten und kämpften, und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Diese haben es erreicht. Und wir sehen oft so, wow, diese. Und ich lese so oft, bin vielleicht ein bisschen sensibilisiert darauf, so oft von Stars, von Topmanagern, von was auch immer, die sich das Leben nehmen. Es gibt eine Internetseite, eine riesige Auflistung von berühmten Personen, die einen Selbstmordversuch hinter sich haben. Da ist fast jeder Name drauf, den man sich vorstellen kann. Erschreckend. Warum? Die haben es doch erreicht. Ihr größtes Bedürfnis wurde erfüllt. Warum war das so bei diesen Stars? Weil das, was ihnen Glück bringen sollte, doch nicht das Glück gebracht hat. Sie waren immer noch sich selber. Das Problem ist, wenn Jesus unseren größten Wunsch erfüllt, was ist dann? Wenn Jesus diesem Gelähmten hier seinen größten Wunsch erfüllt, was ist in 2 Monaten? Was ist in 4 Monaten und in 1 Jahr? So das Hochgefühl der Heilung verblasst ist. Das Problem geht tiefer. Die Wurzel der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen ist viel tiefer als unser vordergründig größter Wunsch. Sag's noch einmal. Die Wurzel unserer Unzufriedenheit ist tiefer als unser vordergründig größter Wunsch. Ist auch bei uns so, wie bei diesen Stars. Wenn wir bekommen, was wir uns im Moment am meisten wünschen, dann wird uns das doch nicht glücklich machen. Jemand sagte mal, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, dann erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Jesus ist nicht bereit, hier diesen Streich zu spielen und einfach ihn nur zu heilen. Jesus möchte mehr. Wir haben ein Problem als Menschen. Wir verwechseln sehr schnell Bedürfnis und Bedarf. Wir haben ein Bedürfnis, das ist das, was wir den Eindruck haben, und wir haben einen wirklichen Bedarf. Und Jesus will nicht nur unser Bedürfnis befriedigen, sondern unseren wirklichen Bedarf stillen. Ich möchte noch ein bisschen tiefer gehen. Das, was wir uns wirklich wünschen, was unser größter Wunsch ist, ist im Grunde unser Erlöser. Denn wir sagen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, zufrieden, habe Frieden, dann habe ich mein Heil. Dann, das ist mein Erlöser, mein Heiland im Leben. Was passiert, wenn ich diesen Wunsch nie so ganz erfüllt bekomme? Bin immer ein Stück weit unzufrieden, wütend, leer. Was passiert, wenn ich diesen Wunsch erfüllt erhalte? Ich bin noch leerer und noch unzufriedener, weil ich merke, es geht tiefer. Ein Pastor hat das mal so ausgedrückt: Unseren größten Wunsch machen wir zu unserem Heiland, und dann, wenn er sich erfüllt, entpuppt er sich als Raubtier und fässt uns auf. Was ist, wenn dein größter Wunsch erfüllt wird und die Leere immer noch bleibt? Was dann? Es frisst uns auf. Jesus selbst sagt, ich möchte dein Erlöser sein. Dein Ein und Alles. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, weißt du, dein Bedürfnis, okay, die Haut. Ich lasse dich mit deiner Leere alleine. Nein. Jesus sagt, ich möchte deine tiefste Sehnsucht stillen. In Römer 8, Vers 32 heißt es, dass Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Griechisch steht tapanta. Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht das alles? Also, man müsste superlativ übersetzen. Wie soll uns Gott, wenn er uns Jesus ja schenkt, nicht auch noch alles andere schenken, was wir wirklich brauchen? Jesus möchte tiefer gehen. Unsere Wünsche sind Jesus nicht zu groß, sondern viel zu klein. Jetzt gibt es da in dieser Menschenmenge auch einige Kritiker, Vers 6, saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so, er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Die Pharisäer, die hatten ein großes Ziel, wir erwischen Jesus bei einer Sünde. Und jetzt haben sie ihn. Er lästert Gott. Blasphemeo steht. Blasphemie. Nach 3. Mose 24, Vers 16 ist klar, dieser Mann muss hingerichtet werden. Er hat Gott gelästert. Das ist ganz klar vom Alten Testament her, dass alleine Gott Sünden vergeben kann. Das steht x-fach. Wo ist solch ein Gott, der Sünden vergibt? Oder Jesaja 43 steht, dass Gott Sünden vergeben kann, niemand sonst. Jesus muss hingerichtet werden. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Nur Gott kann in unsere Herzen sehen. Jesus beweist sich hier als Gott. Und damit eigentlich auch als der, der Sünden vergeben kann. Aber Jesus geht noch weiter und er stellt eine wunderbare Frage. Er fragt, Vers 9, was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Ich möchte die Frage mal in die Runde werfen. Was ist leichter zu sagen? Ich bringe es mal auf den Punkt. Ist es leichter zu sagen, ich vergebe dir? Oder ist es leichter zu sagen, du bist geheilt? Was ist leichter? Wollen wir eine Abstimmung machen? Sünderverkehr, das zu sagen, ist leichter. Andere Meinungen? Man muss sich wagen. Das ist eine Fangfrage, oder? Vom Pastor, da kann man nur verlieren. Ich gebe euch eine Antwort auf drei Ebenen. Ich sage nämlich, dass jede Antwort richtig wäre. Eine Antwort auf drei Ebenen. So auf der obersten, der sichtbarsten Ebene muss ich sagen, beides ist genau gleich einfach. Vergeh, geheilt, jeder, der sprechen kann, kann das sagen. Also ist jemand hier, der sagt, ich kann sprechen, aber ich bringe das nicht über meine Lippen da, was Jesus gesagt hat? Ist ganz einfach. Auf der sprachlichen Ebene beides sehr, sehr einfach zu sagen. Gehen wir eine Ebene tiefer. Da ist es viel einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, wie du bist geheilt, steh auf und geh. Warum? Weil das kann jeder sagen. Oder dir ist vergeben, das kann jeder Scharlatan sagen, jeder Lügner. Niemand kann es überprüfen, ob er recht hat oder nicht. Denn Vergebung der Sünden ist ein unsichtbares Geschehnis. Jesus sagt dir wie, ja, okay, ihr behauptet, du willst Sünden vergeben, das darfst du nicht, aber ich sage euch jetzt, ich kann heilen und ich beweise euch damit, dass ich auch Sünden vergeben kann. Denn es ist einfach zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Aber jetzt sage ich noch das Schwerere. Du bist geheilt. Jesus wendet hier wie eine rabbinische Lehrmethode an. Die lautete, vom Leichten zum Schweren. A minori ad maius wird die genannt, diese Lehrmethode. Das heißt, man nennt etwas, was leicht ist, um damit zum Schweren zu gelangen. Ein Beispiel, im Neuen Testament sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Himmelreich kommt. Er sagt damit, das ist unmöglich und das andere noch viel unmöglicher. Oder eher werden Himmel und Erde vergehen, als dass Gottes Wort vergeht. Er sagt, Himmel und Erde werden nicht vergehen, das ist das Schwere. Und noch viel unmöglicher ist es, dass Gottes Wort vergeht. Vom Leichten zum Schweren. Jetzt sagt er, okay, ich beweise euch, was in euren Augen das Schwere ist und gehe damit zum Leichten. Gerade umgekehrt. Spannend. Und jetzt gehe ich noch auf die dritte Ebene. Zutiefst, auf der untersten Ebene, muss ich sagen, war es für Jesus sehr viel schwieriger zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, im Gegensatz zu, du bist geheilt. Warum? Weil es für Jesus, jemanden zu heilen, bedeutet für ihn kaum Kraftanwendung. Es ist ein Satz, du bist geheilt. Aber zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, bedeutete für Jesus den Tod. Jesus wusste, in dem Moment, in dem ich das sage, habe ich mein Todesurteil unterschrieben. Die Schriftgelehrten werden mich hinrichten lassen. Deswegen. Und damit dieser Mann wirklich Vergebung der Sünden hat, muss ich sterben für ihn. Also die Heilung kostete Jesus ein Wort. Die Rettung der Sünden kostete Jesus das Leben. Was ist schwieriger zu sagen? Zutiefst auf der untersten Ebene ist es schwieriger zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat beides gesagt, beides getan. Dieser Mann wird geheilt. Jesus erweist sich dadurch als Menschensohn, Vers 10, als Messias. Das Thema der heutigen Predigt lautet, es geht um mehr als körperliche Wiederherstellung. Was bringt es diesem Gelähmten, wenn er zwei gesunde Beine bekommt, aber ewig verloren geht? Was bringt es dir, wenn Gott dir deinen größten Wunsch erfüllt, aber du keine Beziehung hast mit Jesus? Keine Vergebung deiner Sünden. Ewig verloren gehst. Was bringt das? Nichts. Es geht um das Ewige. Es ist wichtiger als das Zeitliche. Heilung kann sein. Heil muss sein. Wichtiger Grundsatz in der Theologie. Heilung kann sein, Heil muss sein. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir als Gemeinde eine biblische Sichtweise haben zum Thema Heilung. Und ich stelle fest, wenn ich so die Welt beobachte, die verschiedenen Gemeinden und Christen, dass es Gemeinden und Christen gibt, bei denen geht es nur um Heilung. Hauptsache, man ist gesund. In Gebetszeiten geht es nur um Heilung, in den Zeugnissen geht es nur um Heilung, es geht nur um Heilung, Healing Room oder was auch immer. Nur immer Heilung. Und ich habe gemerkt, es besteht die Gefahr, wenn es nur um Heilung geht, dass man die Sünde vergisst. Es geht gar nicht mehr um Sünde, es geht um Heilung. Es geht ums Jetzt, nicht ums Ewige. Und dann sehe ich so wie als Gegenbewegung, ich weiß auch nicht, was genau die Gegenbewegung ist, vielleicht einfach so das Gegenteil. Ach, Gott greift heute kaum mehr ein. Das war früher so, dass Gott geheilt hat. Aber heute, nein, heute macht Gott das nicht mehr. Heute ist Gott anders. Und ich merke, dass Christen, die dann so denken, die sind eigentlich praktische Deisten. Nicht, ob ihr philosophisch bewandert seid. Der Deismus, der besagt, dass da ein Gott ist, der wie ein Uhrmacher die ganze Welt aufgezogen hat. Und jetzt läuft die Uhr ab und Gott greift nicht mehr ein. Gott hat die Welt geschaffen, klar, aber jetzt überlässt er alles sich selbst. Das ist Deismus mit D. Und ich merke, viele Christen sind praktische Deisten. Sagen, ja, ich glaube schon an Gott, aber der handelt heute nicht mehr wirklich. Du kaum mehr ein Wunder. So wird Glaube nie wirklich praktisch und erfahrbar. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich eine tiefe, große Ausgewogenheit. Ich sehe einerseits ganz deutlich die Betonung, Heil muss sein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, und Gott wird alle Menschen retten, die sich retten lassen wollen. Und auf der anderen Seite glaube ich, Gott will nicht, dass in dieser Zeit alle Menschen total geheilt werden. Sagen manche, ja, aber in der Bibel, Jesus hat doch alle Menschen körperlich geheilt. Ja, ich bin überzeugt, dass jeder Mensch damals, der zu Jesus ging und eine Heilung gewünscht hat, in diesem Punkt geheilt wurde. Das ist auch meine Überzeugung. Jesus hat nicht alle Menschen der damaligen Zeit geheilt. Hat er nicht. Er lief vielleicht 100 Mal an einem Gelähmten vorbei, der am Stadttor von Jerusalem saß und hat ihn nicht geheilt. Sonst wäre der nicht noch krank dort gesessen, als dann Petrus und Andreas gekommen sind. Jesus lief bestimmt 100 Mal durch diese Stadttor durch. Hat ihn nicht geheilt. Aber hat alle geheilt, die zu ihm kamen, das wünschten. Und dann kommen die Apostel und da sehe ich ein unglaubliches Vorhandensein von Heilungen. Oder da ist Petrus und man konnte in seinen Schatten hüpfen und wurde gerade geheilt. Ich glaube, da gab es ganz viele Heilungen um die Mittagszeit, ein bisschen weniger in der Nacht. Und dann das Schweißtuch des Paulus, oder, das hat geheilt. Ich meine, mein Nastüchli macht mich krank. Das Schweißtuch des Paulus, das hat Menschen geheilt. Und dann lese ich weiter in der Bibel und plötzlich lese ich davon, wie Paulus schreibt, ich musste Trophimus krank in Milet zurücklassen. Epaphroditus konnte ich nicht heilen. Lieber Timotheus, trink auch ein bisschen Wein, nicht nur Wasser um deines Magens willen. Warum betet er nicht einfach? Und ich sehe auch in der Bibel werden nicht alle Menschen geheilt. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott heute noch Wunder tun kann, heute noch heilen kann. Es gibt verschiedene Gründe in der Bibel, warum Menschen geheilt wurden bei Jesus. Zum Beispiel, um das Evangelium zu bestätigen. Oder damit Menschen Jesus besser dienen konnten, wie die Schwiegermutter des Petrus. Oder weil Jesus einfach die Not sah. Er hatte Mitleid mit ihnen und er heilte sie. Aber vor allem, damit Gott geehrt wird. Das steht auch so bei dieser Heilung in Vers 12. Die Menschen, die das miterlebt haben, entsetzten sich und priesen Gott. Es geht um die Ehre von Jesus, von Gott. Und ich glaube, genau aus diesen Gründen kann Gott heute noch Menschen heilen, Wunder tun, damit Menschen ihm besser dienen können, damit das Evangelium bestätigt wird, weil er uns in unserer Not sieht und vor allem damit Gott geehrt wird. Aber auch dann, wenn Gott uns heilt, heilt er uns nie total in dieser Zeit. Jemand sagte, weil alle von uns sind krank, gewisse sind nur noch nicht genügend untersucht worden. Es gibt Menschen, die haben erlebt, wie Gott ihnen ein körperliches Gebrechen geheilt hat, aber die waren immer noch krank, einfach anderswo. Es gibt etwas, was ich noch nie erlebt habe, was Gott geheilt hat bis jetzt. Das Aging. Kennt ihr das? Gibt es so die Anti-Aging-Creme? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand Zeugnis gegeben hat, ich bin eigentlich 120 im Körper eines 30-Jährigen. Oder? Und das meiste körperliche Gebrechen kommt auch daher bei uns, weil wir älter werden. Und Gott heilt das nicht. Wir werden älter und wir sterben. Und dann werden wir total geheilt. Also, auch wenn Gott uns heilt, heilend eingreift, dann nicht total in dieser Zeit. Für die Praxis bedeutet das Folgendes für uns. Wir wollen, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Aber die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Menschen sollen gerettet werden. Ewig. Wir wollen das Evangelium verkündigen. Dir sind deine Sünden vergeben, ist uns wichtiger, als dass Menschen geheilt werden. Aber gleichzeitig wollen wir in einem ganz tiefen Glauben nüchtern beten, dass Gott eingreift und heilt. Vor 2 Wochen kam meine Familie erst auf den 2. Gottesdienst. Sie mussten mit dem Zug kommen. Und dann hat Zoe sich irgendeinen Nerv eingeklemmt. Wegen der Kälte oder was auch immer. Und dann habe ich sie auf den Arm genommen. So. Dann wurde ganz natürlich auch für sie gebetet. Ganz natürlich, oder? Hat man ihr noch irgendeinen Tafelgarn gegeben und so. Und dann war es dann wieder besser. Ich glaube, Gott hat geheilt. Ich weiß nicht, Gebet, Medikament ist egal, oder? Gott hat geheilt. Ganz natürlich beten. Wisst ihr, ich bete nicht so. Oh Gott, wenn du möchtest und keinen anderen Plan hast, dann könntest du vielleicht hier heilend eingreifen. Aber ich bete nicht so. Man kann so beten. Ich bete nicht so. Ich bete so. Jesus, schenke Heilung. Amen. Warum? Weil ich überzeugt bin, dass Gott mein Gebet so erhören wird, wie ich gebetet hätte, wenn ich wüsste, was er weiß. Oder ich bin nicht allwissend. Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott einen ganz anderen Plan, aber mein Wunsch ist jetzt, Jesus, heile du. Amen. Und vielleicht würde ich anders beten, wenn ich wüsste, was er weiß. Denke hier an einen König im Alten Testament, der war todkrank. Man hat ihm gesagt, du wirst sterben. Dann hat er gebetet, wurde geheilt. Noch 15 Jahre weitergelebt. Das waren die 15 schlimmsten Jahre seines Lebens. Er wurde gottlos und der gottloseste König. Sein Sohn wurde geboren in dieser Zeit. Es wäre besser gewesen, er wäre gestorben für die Geschichte Israels und für ihn. Wir wissen nicht, was Gott weiß. Aber wir beten, Jesus, schenke du das. Ich möchte heute einen Aufruf machen. Ich möchte aufrufen, kommt zu Jesus. Zu Jesus als dem Retter und dem Heiler. Wenn jemand heute hier ist, der sagt, ich habe noch nie meine Sünde Jesus bekannt, bin noch nie zu ihm umgekehrt, dann möchte ich ermutigen, kommt einfach nach vorne, nach dem Gottesdienst, werden hier Gebetshelfer sein, dann beginnt das Leben mit Jesus. Kommt zum Retter. Er möchte dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ich möchte auch ermutigen, komm zum Heiler. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, ich habe wirklich eine Not. Ich möchte, dass man dafür betet. Ja, ich möchte, dass Jesus mein Erlöser ist, aber ich habe trotzdem eine Not. Kommt nach vorne. Wir beten gerne. Ich bin überzeugt, Gott will jeden Menschen total heilen in der Ewigkeit. Wie schön, wenn wir jetzt schon einen Vorgeschmack davon erleben dürfen, wie Gott heilend, helfend eingreift. Zu seiner Ehre. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass es dir um mehr geht, als nur einfach unser Bedürfnis zu befriedigen, was uns dann doch tief unglücklich zurücklassen würde. Danke, siehst du unsere tiefste Not, die Sünde, und hast du alles dafür gegeben, dass unser tiefstes Bedürfnis, unser tiefster Bedarf gestillt werden darf. Jesus, danke, was du bereit bist, dich alles kosten zu lassen, indem du gesagt hast, dir sind deine Sünden vergeben. Und es ist mein Wunsch, dass auch heute Morgen das geschehen darf. Dass heute Morgen Sünden vergeben werden von dir. Und Jesus, wenn Menschen heute unter uns sind, die eine tiefe Not haben, dann bitte ich dich, dass du heute als Heiler auch eingreifst. Dass wir heute erleben dürfen, wie du Kranke heilst. Wie Menschen dich erleben als Erlöser, als Helfer. Amen.